Die Bombardierung Jugoslawiens von Noam Chomsky. Dieser Beitrag von Noam Chomsky zum Jugoslawienkrieg wurde uns von Jonathan Watts, dem Koordinator der buddhistischen weltweiten Think Sangha, zur Verfügung gestellt. Wir veröffentlichten ihn hier in der Übersetzung von Horst Gungel in gekürzter Form. Die Bombardierung Jugoslawiens. Ich erhielt eine Menge Anfragen betreffend der NATO-Bombardements im Kosovo. Es gibt dabei zwei grundlegende Themen. Das erste ist, was sind geeignete und anerkannte Regeln einer Weltordnung? Das zweite ist, was bedeutet die Anwendung dieser Regeln auf die Kosovo-Krise? Zunächst wende ich mich der ersten Frage zu. Was sind geeignete und anerkannte Regeln einer Weltordnung? Es gibt ein System internationalen Rechts, das alle Staaten bindet, basierend auf der Charta der Vereinten Nationen, der daraus abgeleiteten Resolutionen und den Entscheidungen des Internationalen Gerichtshofs. Kurz gesagt ist die Androhung oder Anwendung von Gewalt grundsätzlich verboten, solange nicht eine ausdrückliche Genehmigung des Weltsicherheitsrats vorliegt, nachdem dieser festgestellt hat, dass friedliche Mittel versagt haben oder zum Zweck der Selbstverteidigung gegen einen bewaffneten Angriff, bis der Weltsicherheitsrat geeignete Maßnahmen ergreift. Natürlich ist dazu mehr zu sagen. So gibt es eine Diskrepanz, wenn nicht sogar einen offenen Widerspruch, zwischen den Regeln der Weltordnung, wie es in der Charta der Vereinten Nationen festgelegt ist, und der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, abgekürzt UD für Universal Declaration. Diese UD stellt ein zweiter Pfeiler der Weltordnung dar, die auf Initiative der USA nach dem Zweiten Weltkrieg etabliert wurde. Die Charta bezieht sich auf Gewalt gegen die Staatssouveränität. Die UD garantiert die Rechte des Einzelnen gegenüber repressiven Staaten. Der Begriff der humanitären Intervention entspricht dieser Diskrepanz. Es ist das Recht auf humanitäre Intervention, das die USA und die NATO im Kosovo beanspruchen. Und dies findet generelle Unterstützung in der veröffentlichten Meinung und in den westlichen Nachrichten. Wir sollten allerdings eine Binsenweisheit im Sinne behalten, nämlich das Recht auf humanitäre Intervention, wenn es denn existiert, hängt von dem Vertrauen in die gute Absicht dessen ab, der interveniert. Und dieses Vertrauen hängt nicht von dessen Rhetorik ab, sondern von seiner jüngeren Geschichte, insbesondere ob er im Einklang steht mit den Prinzipien des internationalen Rechts, den Entscheidungen des Internationalen Gerichtshofs und so weiter. Stellen wir uns beispielsweise vor, der Iran hätte eine Intervention zur Vermeidung von Massakern in Bosnien angeboten, als dies der Westen nicht tat. Das wäre mit Hohn zurückgewiesen worden, da man dem Iran die gute Absicht abgesprochen hätte. Ein unvoreingenommener Beobachter müsste nun fragen, ist die jüngere Geschichte Irans hinsichtlich Intervention und Terror schlimmer als die der USA? Und dann tauchen weitere Fragen auf, zum Beispiel, wie sollten wir die gute Absicht des Staates einschätzen, der als einziger sein Veto im Weltsicherheitsrat gegen eine Resolution eingelegt hat, die alle Staaten verpflichten sollte, das internationale Recht zu achten? Anmerkung des Übersetzers, das waren die USA. Bevor solche Fragen auf der Diskussionstagesordnung stehen, wird ein unvoreingenommener Beobachter dies als bloße Weltanschauung zurückweisen. Und damit komme ich zur zweiten oben gestellte Frage. Was bedeutet die Anwendung dieser Regeln auf die Kosovo-Krise? Im vergangenen Jahr gab es eine humanitäre Katastrophe im Kosovo, die im überwältigenden Maße dem jugoslawischen Militär anzulasten ist. Die meisten Opfer sind unter den Kosovaren albanischer Abstimmung zu finden, die etwa 90% der Bevölkerung dieser Region ausmachen. Nach der allgemeinen Einschätzung wurden etwa 2000 Menschen getötet, Hunderttausende flohen. Daraus ergeben sich nun für einen Außenstehenden drei mögliche Handlungsoptionen. Option 1. Zu versuchen, die Katastrophe eskalieren zu lassen. Option 2. Nicht handeln. Dritte Option. Versuchen, die Katastrophe zu lindern. Diese Optionen sollen an anderen zeitgenössischen Fällen illustriert werden. Dabei werden wir uns hier auf einige wenige in ähnlicher Größenordnung beschränken und überprüfen, inwieweit Kosovo in dieses Raster passt. Fall A, Kolumbien. In Kolumbien ist nach Einschätzung des amerikanischen Außenministeriums die Höhe von politischen Morden durch die Regierung pro Jahr in der gleichen Größenordnung wie im Kosovo. Und die Anzahl der Flüchtlinge in erster Linie aufgrund dieser Gräueltaten ist größer als 1 Million. Kolumbien ist das führende Empfängerland, was US-Waffen und militärische Beratung angeht, auf dem amerikanischen Kontinent während der 90er Jahre, als die Gewalt eskalierte. Nahezu alle unabhängigen Beobachter sprechen in diesem Fall von der Ausrede eines sogenannten Drogenkriegs. Die Regierung Clinton war teilweise sogar enthusiastisch in ihrem Lob für Präsident Gavira, während dessen Amtszeit das erschreckende Maß an Gewalt, so hieß es, das die Menschenrechtsorganisationen beklagen und das die Praxis seiner Vorgänger noch in den Schatten stellt. In diesem Fall war die US-Reaktion also nach der Methode 1 erfolgt. Die Gräueltaten eskalieren lassen. Beispiel B, Türkei. Sehr vorsichtig eingeschätzt fällt die Repression der Kurden in den 90er Jahren in die gleiche Kategorie wie im Kosovo. Es gab einen Höhepunkt Anfang der 90er Jahre, was unter anderem an der Flucht von mehr als 1 Million Kurden in die nicht offizielle kurdische Hauptstadt Diyarbakir zwischen 1990 und 1994, als die Armee die dörflichen Gegenden verwüstete, lag. 1994 gab es zwei Rekorde. Es war das Jahr der, Zitat, schlimmsten türkischen Unterdrückung in den kurdischen Provinzen, Zitat Ende, wie Jonathan Randall berichtete. Und es war das Jahr, als die Türkei der größte Einzelempfänger amerikanischer Militärgüter und somit auch der weltgrößte Waffennachfrager war. Auch dieses Beispiel zeigt, die USA verfuhren nach der Option 1, versuchen, die Gräueltaten eskalieren zu lassen. Beispiel C. Laos. Alljährlich werden Tausende von Menschen, meist Kinder und arme Kleinbauern, in der Ebene der Tonkrüge in Nordlaos getötet. Dies scheint der Schauplatz der schwersten Bombardierung ziviler Ziele in der Geschichte zu sein und vermutlich der grausamste. Washingtons wütender Angriff auf eine arme Bauerngesellschaft hatte wenig zu tun mit seinen Kriegen in dieser Region. Die schlimmste Phase war seit 1968, als Washington aufgrund öffentlichen und wirtschaftlichen Drucks gezwungen war, Verhandlungen zu führen, die das Bombardement Nordvietnams beendeten. US-Außenminister Kissinger und US-Präsident Nixon entschieden sich dann, die Flugzeuge stattdessen Laos und Kambodscha bombardieren zu lassen. Die Tötungen erfolgen durch sogenannte Bombies, kleine Antipersonenwaffen, viel schlimmer als Landminen. Sie sind speziell produziert, um zu töten und zu verstümmeln. Gebäuden, LKWs und so weiter können sie nichts anhaben. Die Ebene der Tonkrüge wurde durchsetzt mit Hunderten von Millionen dieser kriminellen Vorrichtungen, die laut Angaben des Herstellers, das ist Honeywell, ein Risiko von 20-30% haben, nicht sofort zu explodieren. Die jährliche Gefallenenrate aufgrund der Bombis wird eingeschätzt zwischen Hunderten pro Jahr bis zu einer jährlichen Trefferrate von 20.000, wovon mehr als die Hälfte der Menschen getötet werden, so berichtet Barry Wayne, der Asien-Reporter des Wall Street Journal. Nach vorsichtiger Einschätzung ist dies ein Konflikt, dessen Opferzahl in diesem Jahr in etwa vergleichbar ist mit der im Kosovo. Obwohl die Getöteten hier in Laos in viel größerem Maß Kinder sind. Es gab Bemühungen, diese humanitäre Katastrophe zu publizieren und einzugreifen. Eine britische Minenberatungsgruppe namens MAG bemühte sich, die tödlichen Objekte einzusammeln. Die britische Presse berichtet, dass die USA es ablehnen, die MAG in Techniken einzuweisen, die ihre Arbeit wesentlich schnellerer und sicherer machen würden. Vielmehr würde diese weiterhin als Staatsgeheimnis gehütet, so wie die ganze Affäre in den USA geheim gehalten wird. In diesem Fall reagieren die USA also mit Option 2. Nichts tun. Die Reaktion von Medien und Kommentatoren ist Schweigen. Es gibt weitere Beispiele zu Option 1 und 2 zur Genüge und auch wesentlich schwerwiegendere Gräueltaten, wie zum Beispiel das massenhafte Abschlachten irakischer Zivilisten durch biologische Kriegführung. Eine sehr schwere Entscheidung, nannte das Madeleine Albright im Fernsehen, die damalige amerikanische Außenministerin, als sie 1996 zu einem Kommentar auf die Tötung von 500.000 Kindern innerhalb von 5 Jahren angesprochen wurde. Aber wir denken, es ist den Preis wert, sagte Außenministerin Albright. Nach gegenwärtigen Schätzungen werden auf diese Weise monatlich nur 5.000 Kinder getötet, aber der Preis ist es immer noch wert. Dieses und andere Beispiel sollen wir im Kinderkopf behalten, wenn wir die ehrfurchterweckende Rhetorik der Clinton-Regierung über moralische Richtlinien hören. Aber was zeigt uns das Beispiel? Die Androhung der NATO-Bombardierung führt, und das war abzusehen, zu einer scharfen Eskalation der Grausamkeiten durch die serbische Armee und durch paramilitärische Einheiten und zum Abzug der internationalen Beobachter, was natürlich den gleichen Effekt mitverursachte. Der oberkommandierende General Wesley Clark erklärte, dass es völlig absehbar war, dass sich der serbische Terror und die Gewalt intensivieren würden nach Aufnahme der Bombardierung durch die NATO, und genau das geschah. Daher ist Kosovo ein weiteres Beispiel von Option 1. Versuchen, die Gewalt eskalieren zu lassen. Gibt es auch Beispiele zu Option 3? Nun, Beispiele gibt es genug, zumindest wenn wir uns an die offizielle Sprachregelung halten. Die größte zeitgenössische wissenschaftliche Studie über sogenannte humanitäre Intervention von John Murphy überprüft die Geschichte nach dem Kellogg-Briand-Vertrag von 1928. In der ersten Phase, schreibt er, waren die bekanntesten Beispiele Japans Angriff auf die Mandschurei, Mussolinis Invasion in Ägypten und Hitlers Besetzung des Sudetenlands in Tschechien. Alle waren begleitet von einer höchst erhebenden humanitären Rhetorik und weiteren Rechtfertigungen. Japan schickte sich an, Zitat, ein Paradies auf Erden, Zitat, Ende zu schaffen, als es die Mandschurei vor den, so hieß es, chinesischen Banditen verteidigte und das mit Unterstützung führender chinesischer Nationalisten, einer wesentlich glaubwürdigeren Anzahl als die USA während ihrer Attacken in Südvietnam vorweisen konnte. Mussolini befreite angeblich tausende Sklaven, als er die westliche zivilisatorische Mission nach Afrika brachte. Und Hitler kündigte Deutschlands Ziel an, die ethnischen Spannungen und die Gewalt zu beenden und, Zitat von Hitler, die nationale Identität des deutschen und des tschechischen Volkes zu schützen. Zitat Ende. In einer Operation, und wieder zitieren wir Hitler, erfüllt aus dem ernsthaften Bestreben, den wahren Interessen der Völker, die in dieser Region beheimatet sind, zu dienen, im Einklang mit deren Willen. Zitat Ende. Der slowakische Präsident bat Hitler, die Slowakei zum Protektorat zu erklären. Eine andere nützliche intellektuelle Übung ist es, diese obszönen Rechtfertigungen einmal mit denen zu vergleichen, die uns für die Interventionen, auch humanitären Interventionen, nach dem Zweiten Weltkrieg angeboten wurden. In dieser Zeit ist das vielleicht zwingendste Beispiel einer Option 3, also die Gewalt zu lindern, die vietnamesische Invasion in Kambodscha im Dezember 1978, um die Gräueltaten Pol Pots zu beenden, die damals ihren Gipfel erreichten. Vietnam berief sich auf das Recht auf Selbstverteidigung gegen einen bewaffneten Angriff. Einer der wenigen Fälle seit Verabschiedung der Charta der Vereinten Nationen, in denen die Berufung auf dieses Recht plausibel war. Das Regime der Khmer Rouge führte damals Mordattacken gegen Vietnamesen im Grenzgebiet durch. Die Presse jedoch verdammte die Preußen Asiens für ihren frevelhaften Bruch internationales Rechts. Vietnam wurde streng bestraft für seinen Frevel, für den Frevel, den schlechten Pol Pots das Handwerk zu legen. Und zwar zunächst durch eine chinesische Invasion mit amerikanischer Rückendeckung, dann durch die Aufnahme extrem harscher Sanktionen durch die USA. Die USA kannten das abgesetzte Pol Pot-Regime als die offizielle Regierung Kambodschas weiterhin an. Aus Gründen der Kontinuität, wie das amerikanische Außenministerium erklärte. Dieses Beispiel erzählt uns einiges über Gewohnheitsrecht, der sich entwickelten Rechtsnormen auf humanitäre Intervention. Abgesehen von Großbritannien, das inzwischen ungefähr so unabhängig ist wie die Ukraine von Russland vor Gorbatschow, waren die NATO-Länder der US-Politik gegenüber skeptisch eingestellt, teilweise sogar genervt vom Säbelrasseln des amerikanischen Außenministeriums unter Madeleine Albright. Vergleiche hierzu Kevin Cullen im Boston Globe vom 22. Februar 1999. Unter Clinton wurde der Trotz gegenüber der Weltordnung so stark, dass selbst radikal-militaristische Politikbeobachter besorgt sind. In der neuesten Ausgabe des führenden Regierungsblattes, den Foreign Affairs, warnt Samuel Huntington, dass Washington einen gefährlichen Kurs steuert. In den Augen weiter Teile der Weltöffentlichkeit, vielleicht sogar des größten Teils, wie er vermutet, entwickeln sich die USA zur Ganoven-Supermacht. Vermutlich zur größten einzelnen äußeren Gefahr für ihre Gesellschaften. Eine realistische Theorie internationaler Beziehungen, so argumentiert er, wird dazu führen, dass sich Bündnisse ergeben könnten, um der Ganoven-Supermacht ein Gegengewicht entgegenzusetzen. Daher müsste aus rein pragmatischen Gründen die Lage neu bewertet werden. Amerikaner, die ein anderes Bild ihrer Gesellschaft bevorzugen, könnten ja vielleicht aus anderen als pragmatischen Gründen eine Neubewertung der Lage anstreben. Doch zurück zur Frage, wie im Kosovo zu verfahren ist. Die USA haben einen Kurs eingeschlagen, wie deutlich zu erkennen ist, der Gewalt und Gräueltaten vorhersehbar eskalieren lässt. Ein Kurs, der außerdem der Weltordnung einen weiteren Schlag versetzt. Die langfristigen Konsequenzen sind nicht vorhersehbar. Eine plausible Einschätzung ist, ich zitiere die Financial Times vom 27. März, dass jede Bombe, die auf Serbien fällt, und jeder ethnische Mord im Kosovo darauf hinweist, dass es kaum möglich ist, dass Serben und Albaner in irgendeiner Form friedlich nebeneinander leben können. Zitat Ende. Das Recht auf humanitäre Intervention wird sich in den kommenden Jahren häufiger erwogen, sei es gerechtfertigt oder unberechtigt, nachdem die Spielregeln des Kalten Kriegs nicht mehr gelten. In einer solchen Zeit wäre es angebracht, den Vorschlägen respektabler Kommentatoren etwas Aufmerksamkeit zu schenken. Unter internationalen Rechtswissenschaftlern gibt es wohl keine größeren Kapazitäten als Hedley Ball und Leon Henkin. Ball warnte bereits vor 15 Jahren, dass, Zitat, Einzelstaaten oder Staatengruppen, die sich zu selbsternannten Richtern des Weltgemeinwohls machen und damit die Ansichten der anderen missachten, in der Tat eine Bedrohung der internationalen Ordnung sind. Und Henkin schreibt in einem Standardwerk über internationales Recht, Zitat, Menschenrechte, so glaube ich, müssen vorgelebt werden. Und Ungerechtigkeit muss begegnet werden durch andere, friedliche Mittel, nicht dadurch, dass wir der Aggression und der Zerstörung der Grundsätze im internationalen Recht Tür und Tor öffnen, sondern durch Ächtung des Krieges und Gewaltverzicht. Zitat Ende. Die Anerkennung der Prinzipien des internationalen Rechts, feierliche Staatsverträge, Entscheidung des Internationalen Gerichtshofs, Äußerungen renommierter Staatsrechtler, all dies löst nicht automatisch einzelne Probleme. Jedes Thema muss einzeln bewertet werden. Für diejenigen, die die Werteordnung eines Saddam Hussein nicht akzeptieren, ist es schwer zu beweisen, dass die Androhung oder Anwendung von Gewalt als Mittel internationaler Politik akzeptabel ist. Vielleicht kann dieser Beweis erbracht werden, aber dann muss dies getan werden und nicht nur ein Feuerwerk leidenschaftlicher Rhetorik abgebrannt werden. Die Konsequenzen eines solchen Handelns müssen dabei sorgfältig abgewogen werden, insbesondere die vorhersehbaren.